Ja, wir haben heute Abend dieses Lied gesungen, Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Vielleicht hätten wir den Titel der Konferenz so nennen sollen. Manche haben gemeint, auch schon in Zavelstein, da hatten wir ja das gleiche Thema, wie kann man eine Konferenz so nennen, lass deine Wüste hinter dir. Das hört sich negativ an. In dem Lied kommt eigentlich das Gleiche zum Ausdruck, aber positiv. Da geht es um das Ziel. Aber ihr seid ja trotzdem gekommen, das ist gut. Das Thema also, lass deine Wüste hinter dir. Und ihr habt gesehen in den Einladungszetteln, es sind verschiedene Bibelstellen angegeben und Martin hat schon erwähnt, 1. Korinther 10. Wer schon mal zu Hause in dieses Kapitel hineingeschaut hat, wird merken, da greift Paulus auf alttestamentliche Begebenheiten zurück, um uns etwas deutlich zu machen. Und heute Abend wollen wir sozusagen einen Überblick geben über das, was uns in den nächsten beiden Tagen erwartet. Und wir haben das mal so überschrieben, ersehnen oder verschmähen, Beispiele der Wüstenwanderung für unser Glaubensleben. Das Alte Testament, so kann man sagen, ist das Bilderbuch des Neuen Testamentes. Viele Begebenheiten im Alten Testament sind niedergeschrieben, damit wir neutestamentliche Wahrheiten verstehen. Auch der Herr Jesus hat ja immer wieder Beispiele gebraucht, um geistliche Zusammenhänge klarzumachen. Und so geht Gott auch vor. Das Handeln Gottes im Alten Testament mit seinem Volk Israel ist nicht nur das Handeln an diesem Volk und für die Menschen damals, dann könnte man sagen, dann brauchen wir das Alte Testament nicht. Aber gerade hier in 1. Korinther 10 macht Paulus deutlich, dass das Alte Testament und viele Begebenheiten darin geschrieben worden sind, damit wir daraus was neutestamentlich lernen. Und wir wollen uns jetzt einmal diesen Abschnitt ansehen. Wer seine Bibel hat, schlägt es am besten auf. Die anderen müssen glauben, was ich lese. Aber man sollte ja immer seine Bibel dabei haben. Ohne Schwert niemals in einen Vortrag. 1. Korinther 10 und ich lese die ersten 13 Verse in diesem Kapitel. Da schreibt Paulus den Korinthern, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken, und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben, und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mocht auch nicht, wie einige von ihnen mochten, und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Soweit Gottes Wort. Wer sich den ersten Korintherbrief anschaut, wird merken, Paulus schreibt diesen Brief von Ephesus aus an eine Großstadtgemeinde, in der es, ja, wir würden sagen, drüber und drunter ging. Es war eine Multikulti-Gemeinde. Korinth war eine Hafenstadt und dort kamen Menschen aus allen Völkerschaften zusammen. Sie trieben Handel. Es war Götzendienst da, es war Unzucht da. Man könnte fragen, wie kann in solch einer Stadt Gemeinde existieren? Es ist viele Jahre her, ich war als Grafiker gerade selbstständig. Da rief mich ein junger Bruder an, der auch Grafik studiert hatte und kurz vorher zum Glauben gekommen war. Und er wohnte in Süddeutschland in einer Kleinstadt. Und er sagte zu mir, darf ich dich mal besuchen kommen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Christ in einer Großstadt leben kann. Ich weiß nicht, wer von euch lebt in einer Großstadt? Kann man da leben? Ich glaube schon. Und die Frage ist schon, wie kann man damals in Korinth gelebt haben? Und welche Versuchungen sind da? Und ich habe oft den Eindruck, heute, selbst wenn man in Dörfern wohnt, ist die Gefahr sicherlich genauso da wie in Großstädten auch. Paulus schreibt vorher in Kapitel 9 diesen Geschwistern in Korinth, dass das Glaubensleben so etwas ist wie eine Rennbahn, wie ein Wettlauf. Nun, das kannten die Korinther sehr gut. Es gab dort in Korinth die sogenannten isthmischen Spiele, die jedes Jahr durchgeführt wurden. Und das war eine riesige Attraktion. Das war sozusagen die Olympiade der Korinther. Dort wurde gekämpft, dort wurde Wettlauf gemacht, dort wurde geboxt. Alle möglichen Disziplinen und die Sieger wurden geehrt. Und Paulus gebraucht dieses Aktuelle, was die Korinther verstanden, um ihnen deutlich zu machen, dein Glaubensleben und das Leben der Gemeinde ist genauso wie solch ein Wettlauf. Ziel eines Wettlaufs ist ja nicht einfach nur dabei zu sein, so wie dabei sein ist alles, sondern dass man den Sieg erreicht, dass man die Ziellinie erreicht. Na? Gut. Und ich glaube, dass solch ein Bild die Korinther verstanden haben. Hier in Kapitel 10 geht dann Paulus ein auf Gefahren, die in solch einer Gemeinde, in einer Großstadt da sind. In manchen Bibelübersetzungen steht über Kapitel 10 eine Überschrift, Warnung vor sündiger Lust. Und wir werden morgen und übermorgen uns in 5 verschiedenen Bibelarbeiten damit beschäftigen. Das eine ist, morgen Vormittag wird uns Siegfried Weber etwas sagen zu Glaube oder böse Lust und wird hauptsächlich auf Vers 6 eingehen im Vergleich auf das, was Paulus dort anspricht, das Ereignis, was in 4. Mose 11 genannt wird. Die Gefahr des Rückfalls ins alte Leben. Anschließend morgen Vormittag wird das Thema sein Gott oder Idole. 1. Korinther 10, Vers 7, auch in 4. Mose 11. Und da geht es um das goldene Kalb, die Versuchung, sich einen Gott bildlich vorzustellen, um etwas in der Hand zu haben, das man verehren kann. Die dritte Gefahr wird dann am Sonntagmorgen sein, Treue oder Trieb, die Gefahr der Vermischung. Das ist so die Begebenheit, wo Biliam auf Anraten des moabitischen Königs das Volk verfluchen soll, dass er das nicht tut, aber dann hinterher er einen bösen Rat diesem König gibt, dass sie sich mit dem Volk Israel vermischen sollen. Vierte Vortrag wird dann sein, Sonntagvormittag, Christi Sinn oder Eigensinn. Da geht es um die Begebenheit in 4. Mose 21, die eherne Schlange. Und wie Martin eben schon ankündigte, dann Sonntagnachmittag danken oder klagen. Wie reagiere ich richtig gegen Murren im Volk? Wie kann ich das überwinden? Das sind also die Vorträge, die uns in den nächsten beiden Tagen erwarten. Ich sagte schon, die Wüstenwanderung wird an vielen Stellen in der Bibel gebraucht als eine Gegenstandslektion. Wir merken das immer wieder, man macht einem Menschen leichter etwas deutlich, indem man ihm etwas bildlich darstellt. Jeder Lehrer weiß das, dass man mit einem Bild oder mit einem Gegenstand etwas deutlicher ausdrücken kann als nur theoretisch. Der Jesus hat das oft gemacht. Seine Gleichnisse waren alles Gegenstandslektionen. Und er hat an die Dinge dieser Welt und des tagtäglichen Lebens angeknüpft, um geistliche Wahrheiten weiterzusagen. Und so ist auch die Wüstenwanderung der Kinder Israel für uns heute eine Gegenstandslektion, woraus wir etliches lernen sollen. Man könnte sich fragen, wenn man sich vorstellt, wie damals Gott den Auftrag gab an Mose, dieses riesige Volk aus Ägypten zu führen. Gott hatte sich dem Mose vorgestellt, ich bin der Ich Bin. Er hatte sich als der heilige Gott vorgestellt. Er hatte dem Mose gleich beim ersten Mal gesagt, zieh deine Schuhe aus, der Boden, wo du stehst, ist heilig. Du hast es mit einem heiligen Gott zu tun. Und Mose versteht das und wirft sich vor Gott nieder. Aber wie soll ein heiliger Gott ein sündiges Volk führen? Und das finden wir in der Bibel sehr deutlich, gerade am Volk Israel aufgezeigt und an der Wüstenwanderung. Hier das sündige Volk, das immer wieder gegen Gott opponierte, und auf der anderen Seite der Heilige, der Gerechte, der ewige Gott. Wie passt das zusammen? Das ist wie Feuer und Wasser. Und das ist schon erstaunlich, dass Gott schon von Anbeginn der Schöpfung diesen Wunsch in seinem Herzen hatte, ich möchte inmitten der Menschen wohnen. Und das ist eigentlich gar nicht möglich. Gott hatte dem Volk Israel gesagt, ich möchte bei euch sein, ich möchte in eurer Mitte sein. Aber dafür müsst ihr eine Minimalforderung sozusagen erfüllen. Er gibt ihnen die 10 Gebote. Die Minimalforderung der Heiligkeit Gottes an den Menschen. Und damals hatten die Kinder Israel gesagt, alles, was Gott gesagt hat, wollen wir tun. Okay, sagt Gott, dann probieren wir's. Und ich denke manchmal, den meisten Menschen heute geht es genauso. Wir haben bei uns in der Gemeinde einen Stadtteilcafé, wo wir jeden Donnerstagvormittag ein Seniorenfrühstück anbieten. Und für die, die interessiert sind, machen wir anschließend dann gemeinsames Bibellesen. Das ist spannend, mit Ungläubigen die Bibel zu lesen. Und ich erinnere mich an eine Begebenheit. Wir lasen Matthäus 5, der Beginn der Bergpredigt. Und sie kommen natürlich, ich mache keine Andacht, sondern ich stelle Fragen, damit sie selber überlegen. Und da sagt der Herr Jesus, den Alten ist gesagt, ich aber sage euch. Und ich habe sie gefragt, woran denkt ihr dann, wenn sowas da gesagt wird? Ja, sagen sie, das sind wir. Den Alten ist gesagt, das sind die Senioren. Gut, ich muss Ihnen erstmal erklären, dass er damit die Israeliten, die alten Israeliten gemeint hat und dass er damit die 10 Gebote meinte. Dann habe ich sie gebeten, kriegen wir die 10 Gebote zusammen. Und das hat einige Zeit gedauert. Wir haben sie nicht in der richtigen Reihenfolge, aber in etwa doch. Und dann habe ich gefragt, und habt ihr sie gehalten? Und sie guckten mich an und sagten, ja, so in etwa. Und ich habe gefragt, und reicht das? Dann sagt einer, ja, wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht. Ich sage, und was ist dann, wenn ihr sie nicht gehalten habt? Und ich vergesse den Blick der Alten nicht, wie sie mich anguckten. Heißt das, wir kommen alle in der Hölle? Und es war mucksmäuschenstill. Und ich habe ihnen gesagt, ja, das heißt das. Ihr kommt alle in die Hölle. Und sie guckten mich an und fragten, ja und jetzt? Seht, und erst dann kann ich ihnen das Evangelium sagen, oder? Wenn sie begreifen, ich bin ein Sünder, ich passe nicht in die Gegenwart Gottes. Ich bin sündig und Gott ist heilig und das passt nicht zusammen. Und das ist schon spannend, empfinde ich jedes Mal als spannend, die Wüstenwanderung sich anzusehen, wie Gott bemüht ist, in der Mitte des sündigen Volkes zu leben. Nun magst du sagen, ja, aber eigentlich hatten sie es doch einfach. Sie konnten die Wolkensäule sehen, oder? Sie konnten doch sehen, da ist Gott. Und wie war ihr Leben? Wie schnell kann man sich an die Gegenwart Gottes gewöhnen? Der Jesus hat gesagt, wo 2 oder 3 versammelt sind zu mir hin, da bin ich in der Mitte. Paulus sagt hinterher, 1. Korinther 14, dass Gott in der Gemeinde ist. Sind wir uns dessen immer bewusst? Ich muss bekennen, nein. Man kann sich dran gewöhnen, oder? Und so war das damals auch. Man kann, obwohl die Gegenwart Gottes da ist, anfangen zu murren, Eigensinn haben, Sünde haben. Und Gott hatte ihnen ja hinterher die Stiftshütte gegeben, den Wohnort Gottes. Und da konnten sie ihm begegnen. Zwar durch den hohen Priester, nicht direkt, so wie wir. Und trotzdem merken wir, sie leben, als wenn Gott nicht da wäre. Man sollte eigentlich meinen, sie wohnten ja alle in Zelten, oder? Und wenn du wüsstest, Gott ist da und Gott hört mit, wahrscheinlich würden wir nur noch flüstern, oder? Wir können uns so daran gewöhnen. Wie kann man solch ein Volk durch die Wüste führen? Hier der Einfluss des Feindes und da Gottes Werben und Liebe. Und ich glaube, wenn wir uns an diesem Wochenende mit diesem Themen der Wüstenwanderung beschäftigen, werden wir merken, wir gleichen dem Volk Israel. Wir sind nicht so anders. Dabei haben wir viel bessere Möglichkeiten, viel größere Segnungen, die Gott uns gibt, als damals dem Volk Israel. Aber unser Leben kann auch so bestimmt sein, wie damals bei den Kindern Israel auch. Da gibt's die einen, die leben in der Vergangenheit. Lebst du noch in Ägypten? Ach, eigentlich war das Leben vor der Bekehrung gar nicht so schlecht, oder? Da hatte man kein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwas machte. Lebst du noch in Ägypten? Vielleicht denkst du, nein, ich denke nur an heute. Ich lebe in der Wüste. Und viele haben den Eindruck, die Zeit der Wüste ist schrecklich, oder? Warum lässt Gott Leid zu? Warum lässt Gott Verfolgung, Hungersnot zu? Warum lässt Gott Katastrophen zu? Lebst du in der Wüste? Und wenn du an dein eigenes Leben denkst, denkst du vielleicht auch, könnte Gott das nicht anders machen? Warum bin ich immer nur auf der Verliererseite? Oder lebst du bereits im Blick auf das verheißene Land? So wie wir das eben in dem Lied 161 gesungen haben. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben. Ist unser Glaubensleben so bestimmt, dass wir wissen, wir haben ein Ziel? Mir ist das vor einigen Jahren sehr bewusst geworden, dass wir sehr stark auch in unseren Gemeinden in der Gefahr stehen, nicht auf das Ziel zu gucken, sondern auf all das, was ablenkt. Wir konzentrieren uns beim Autofahren auf die Leitplanken. Aber Leitplanken sind, obwohl sie ja wichtig sind, nicht gerade ratsam, in Berührung mit ihnen zu kommen. Wenn ich ans Ziel kommen will, muss ich ins Navi das Ziel eingeben. Mein Leben kann nur dann gelingen, wenn ich das Ziel eingebe. Wenn ich also vom Ziel her lebe. Wir sind auch als Gemeinde neutestamentlich auf dem Weg in das verheißene Land. Und wir sind ähnlich wie damals das Volk Israel, ein Mischvolk, wo nicht alle vielleicht in der Gemeinde wirklich gläubig sind, sondern so und so viele mitlaufen, einen christlichen Anstrich haben und die Segnungen der Gemeinde durchaus in Anspruch nehmen, aber echt zum Volk zu gehören. Auch wir haben die Verheißung, dass der Jesus vorangeht, so wie damals Gott bei dem Volk Israel. Aber blicken wir wirklich auf ihn? Martin hat eben die Stelle aus Hebräer 12 gelesen, wo uns gesagt wird, lass uns auf Jesus schauen. Er ist vorausgelaufen. Er ist schon im Ziel. Und wahrscheinlich erinnert sich der eine oder andere auch noch daran, als er noch jünger war oder jung war und in der Schule man Wettkämpfe gemacht hat und Wettläufe gemacht hat, dann war es immer gut, wenn man einen hatte, der schneller war, ne? Wo man hinterher lief. Das hat getrieben. Wenn man im Windschatten von einem anderen lief. Und so schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass wir dem Herrn Jesus nachlaufen sollen. Und der Herr Jesus hatte ein Ziel. Schauen wir uns noch einmal die ersten 5 Verse von den Gelesenen aus Kapitel 10 an. Ich habe eben das schon etwas so betont und ich habe es hier nochmal in dem Text fett gemacht. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete, der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Und ich denke, das ist eine ernste Ermahnung. Du bist vielleicht in einem gläubigen Elternhaus groß geworden oder du bist seit einiger Zeit in einer Gemeinde. Du hast die Segnungen mitbekommen. Du bist vor vielen bewahrt geblieben. Du warst sozusagen unter der Wolke, unter dem Schutz Gottes. Du hast dich vielleicht sogar taufen lassen, so wie damals das ganze Volk durchs Rote Meer gegangen ist. Du hast das Wort Gottes gehört, hattest dieselbe geistliche Speise wie die anderen. Du hast die Segnungen des Heiligen Geistes bekommen in den Gemeindestunden. Und was war daraus? Was für ein Resultat gibt das? Ist das nicht erschreckend, dass dann Vers 5 heißt, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen? Wie viele sind von den 2 Millionen ins Land gekommen? Nur 2, oder? Josua und Kaleb. Selbst Mose nicht. Selbst Miriam nicht. Selbst Aaron nicht. Und Paulus schreibt in Vers 11, haben wir gelesen, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Was heißt das? Manche meinen, ja, werde ich dann doch nicht errettet? Kommt es dann doch auf meine Anstrengung an? Warum hatte Gott kein Wohlgefallen an den meisten? An den 2 Millionen minus 2? Was meint Gott damit? Noch einmal, sie hatten alle 5 geistliche Vorrechte, Segnungen. Aber die meisten verfielen in unheilige Sünden. Und die Folgerung, so haben wir das in dem Kapitel gelesen, sind geistliche Ermahnungen bis heute. Und ich möchte daraus folgenden Merksatz sagen. Geistliche Vorrechte garantieren nicht den Sieg über Versuchung. Versuchungen in deinem Glaubensleben können trotzdem auftreten, auch wenn du in einem gläubigen Elternhaus groß wurdest. Auch wenn du, wie ich, ja, wie lange jetzt, schon über 60 Jahre gläubig bin und in der Gemeinde bin. Das ist keine Garantie, dass ich nicht in Versuchung falle. Alle waren gesegnet. Die meisten kamen nicht ins Land. Etliche. Und es wird begründet, warum sie nicht ins Land kommen. Weil sie die Wunder der Erlösung verachteten, die göttliche Versorgung geringschätzten. Darum starben die meisten in der Wüste. Habt ihr euch schon mal ausgerechnet, wie viele Beerdigungen täglich während der 40-jährigen Wüstenwanderung auf der Halbinsel Sinai gewesen sind? Braucht man nur mit dem Taschenrechner zu rechnen, oder? Ungefähr 2 Millionen Menschen durch 40 Jahre, durch 360 Tage. Und du kommst dann auf die Zahl, wie viele Beerdigungen am Tag waren. Ist das nicht schockierend? Aber ich glaube, hier geht es nicht darum, ob du errettet wirst oder nicht errettet wirst. Es geht hier in diesem Abschnitt, denn das eine muss man ja auch sagen, auch die, die ins Land kamen, das war ja nicht der Himmel. Auch Josua und Kaleb, als sie ins Land kamen, mussten kämpfen. Nein, ich glaube, hier geht es um einen anderen Aspekt. Es geht hier nicht in diesem Abschnitt, und wir werden das morgen und übermorgen merken, auch an den anderen Versen, es geht hier nicht um deine ewige Errettung oder Nichterrettung. Es geht nicht um die Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Es geht hier, dass du auf deinem Weg die Segnungen verlieren kannst. Es geht bei dieser Warnung nicht um ein ewiges Verlorengehen, sondern um das Verlieren der Segnungen, die Gott dem Volk Israel in dem verheißenen Land geben wollte. Und überlegt einmal, Gott hatte sie gerettet aus der Gewalt des Pharao. Er hatte sie durch das Rote Meer geführt. Und normalerweise hätten sie das verheißene Land in 14 Tagen erreichen können. Und sie brauchen dafür 40 Jahre. In Zavelstein hatte Andreas Fett über dieses Thema gesprochen. Und er sagte da einen Ausdruck, den fand ich bemerkenswert. Er sagte, nach 2 Jahren kommen sie da in Kadesh Barnea an und nur Josua und Kaleb glauben an diesen siegenden Gott, die anderen nicht. Und dann liefen sie 38 Jahre im Kreisverkehr. Eine Zeit, die sie sich hätten sparen können. Und vielleicht, wenn du auf dein Leben zurückschaust, musst du vielleicht auch sagen, da sind verlorene Jahre bei, verlorene Zeiten, wo Gott mich eigentlich schon hätte segnen wollen, aber durch mein Verhalten habe ich das verhindert. Und ich glaube, die Gefahren sind genauso damals wie heute. Interessant fand ich, dass im Psalm 106 wir genau die gleichen Dinge schon haben, die Paulus hier im 1. Korintherbrief anspricht. Wenn wir Psalm 106 uns einmal ansehen, wird deutlich, dass der Psalmdichter, der da nicht genannt wird, offensichtlich den gleichen Gedanken schon hatte wie Paulus in 1. Korinther 10. Dieser Psalm 106 ist sozusagen ein Lehrpsalm über die Geschichte Israels. Und es werden genau die gleichen Dinge angesprochen, die Paulus hier in 1. Korinther 6 noch komprimierter sagt. Ich habe den Eindruck, als wenn Paulus, als er 1. Korinther 10 schrieb, Psalm 106 daneben liegen hatte. In den Versen 8 bis 11 wird uns das Beispiel vom Schilfmeer genannt, wie sie verzagt waren vorher und sagten, hast du uns deshalb in diese Wüste geführt, damit wir dann hier sterben? Und Gott ihnen dann den Sieg zeigt, steht und seht die Rettung des Herrn. Vers 14 bis 15 wird die Gier nach Essen geschildert. Und es wird da im Psalm 106 gesagt, Gott gab ihnen ihr Begehr, aber er gab ihnen Magerkeit in ihrer Seelen. Vers 16 bis 18 wird geschildert der Aufruhr gegen Mose durch Datan, Abiram und die Rotte Koras und wie Gott handeln musste. Vers 19 bis 23 wird das goldene Kalb beschrieben, der Götzendienst, der aufkam. Vers 24 bis 27 das Aufbegehren der 10 Kundschafter gegen Gottes Wort und gegen Gottes Weg. Die Verse 28 bis 30 schildern die Begebenheit, wo sie dann der Hurerei nachgehen, nachdem Bileam, dem Moabiterkönig, diesen bösen Rat gegeben hat. Und die Verse 32 bis 33 schildern, wo sie am Wasser von Meriba revolutioniert haben, sich erhoben haben, widerspenstig waren. Und der Psalmdichter sagt, wie viele Male rettete er sie? So als wenn er seinem Volk sagen wollte, habt ihr es endlich begriffen, was Gott damit wollte? Und vielleicht schaust du auch zurück auf dein Leben und überlegst, wie hat Gott mich denn geführt? Und wie oft hat er versucht, mich auf das Ziel hinzuweisen, dass ich vom Ziel her lebe? Was sind die Folgerungen für uns heute? Wie oft begehren wir auf gegen Gottes Willen? Wir lesen etwas in der Bibel und das häufigste Wort, was dann gesagt wird, ist aber. Komm heute einem Menschen, selbst in der Gemeinde, mit Aussagen der Bibel, dann wird gesagt, das sehe ich aber anders. Das kann man doch heute nicht mehr so sehen. Wo lebe ich eigenwillig? Wo bin ich ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber? Thomas Mann soll das mal gesagt haben. Ich habe nicht so viel Schwierigkeiten mit den Worten der Bibel, die ich nicht verstehe. Vielmehr habe ich Schwierigkeiten mit den Worten, die ich verstehe. Und an den Punkten merkt man, wo man selber ungehorsam ist. Wo lebe ich selbstsicher und stolz? Und wo lebe ich in der Sünde? Und diese Verse hier in 1. Korinther 10 sollen uns warnen, auf der einen Seite vor Gemeinschaft mit dem Bösen und Warnung vor falschen Kompromissen. Wir leben in einer Zeit, wo, wenn man keine faulen Kompromisse macht und wo man klar dagegen Stellung bezieht, man gleich in die Schublade der Fundamentalisten gesteckt wird, der Ultrakonservativen, so wie wir auch als Maleachi-Kreis ja auch in Idea genannt werden. Und das ist nicht verwunderlich, oder? Die Frage ist, wie leben wir? Leben wir so wie damals Israel in der Anpassung? Oder bin ich bereit, Stellung zu beziehen und im Gegensatz dazu zu leben? Wie war das damals? Das Volk Israel zog durch die Wüste. Wem folgten sie nach? Den toten Gebeinen Josefs, die in einem Sarg vorhergetragen wurden, damit er im Land Kanaan beerdigt würde? Oder ziehen wir der Wolkensäule hinterher, der Gegenwart Gottes? Und leben wir heute nach alten Traditionen, weil unsere Väter das so vor Hunderten von Jahren gesagt haben? Oder leben wir auf das Ziel hin, in der Erwartung, beim Herrn Jesus zu sein? Was hilft mir im Glaubensleben? Martin hat gesagt, dass er am Sonntagnachmittag darauf eingehen wird. Ich will euch nicht das Wochenende jetzt ohne etwas Positives in die Nacht gehen lassen. Ich glaube, dass diese Abschnitte deutlich machen sollen, dass wir vom Ziel her leben. Unser Ziel ist der Himmel. Unser Ziel ist das, was der Jesus gesagt hat in Johannes 17. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Das ist unser Ziel. Und wenn wir vom Ziel her leben, werden wir uns anders verhalten, als wenn wir im Jetzt leben oder im Gestern. Wir sollten lernen, aus der Vergebung zu leben. Denn Vergebung brauchen wir immer wieder. Wir dürfen dankbar sein, dass er für alle unsere Sünden gestorben ist. Auch für die Sünden, die wir noch tun werden. Und ich darf ihm mein Leben immer wieder geben. Und wir sollten aus der Gnade leben. Nicht ich werde es schaffen, indem ich mich zusammenreiße und versuche, diszipliniert zu leben. Alles ist Gnade. Wie sagte der Herr Jesus das dem Apostel Paulus, als er dreimal ihn gebeten hat, ihn von seiner Krankheit zu befreien: Meine Gnade genügt dir. Gib dich zufrieden. Ihr kennt sicherlich alle das Lied von Juden, Amazing Grace, O Gnade Gottes, wunderbar. Vergesset, was da hinten liegt und euren Weg beschwert. Wir dürfen nach vorne schauen. Gott schaut nicht zurück. Gott hat nicht einen Rückwärtsgang. Gott hat auch nicht einen Rückspiegel. Was Gott hinter seinen Rücken wirft, ist weg. Und ich darf nach vorne schauen, auf das Ziel. Und hätte Israel das getan, solange Israel Gott diente und gehorchte, war es unbesiegbar. Und das darf auch unser Wunsch sein. Das, was Josua als Lebensmotto gehabt hat, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Deshalb nehmt das mit. In Jesus sind wir mehr als Überwinder. Wir haben die geistliche Waffenrüstung für den Kampf, der nicht gegen Fleisch und Blut ist. Und das heißt vielleicht, dass wir auf der einen Seite eben auf das Ziel schauen und auf der anderen Seite auf unser Herz. Mehr als alles behüte dein Herz. Und ich wünschte, dass das in meinem Herzen so ist und in eurem auch, dass der Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens ist, die Grundlage unseres Lebens, der Begleiter unseres Lebens und das Ziel unseres Lebens.